Ja, es ist mein großes Vergnügen, Sie begrüßen zu dürfen.
Na, warten Sie es ab.
Wolfgang Pircher ist Philosoph. Er unterrichtet am Philosophischen Institut der Universität Wien. Und letztes Jahr waren Sie auch zu Gast am IKKM in Weimar, dem Internationalen Kolleg für Kultur, Technik, Forschung und Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität. Und was ich vielleicht noch im Kontext dieser Konferenz erwähnen sollte, ist, dass Wolfgang Pircher auch im Jahr 2000 der Kurator einer Ausstellung war, die hieß Sozialmaschine Geld. Und das bringt mich auch zu meiner ersten Frage, nämlich Sie hatten am IKKM in Weimar ein Projekt und vielleicht ist es auch noch ongoing sozusagen, dem Sie den Namen gaben Raum des Geldes und auch der Begriff der Kulturtechnik des Geldes. Und ich wollte Sie bitten, ob Sie uns diese Begriffe vielleicht etwas erläutern können.
Ja, es war einerseits geschuldet dem Generalthema, das das IKKM hatte, nämlich Orte und Räume und wie produzieren sich Orte und Räume. Und ich hatte die etwas verwegene Idee, wahrscheinlich aus Krankheitsgründen, nämlich das, was Keynes die Babylonian Madness genannt hat, die Leute in der Lecture mit dem assyrischen Silberhandel 1900 vor Christi zu plagen. Noch dazu auf Englisch musste man da referieren. Und das ist eben im Rahmen eines Projektes, wo Kulturtechniken, die man allgemein elementar als Rechnen, Schreiben, Buchhaltung etc. fassen kann, nun zurückgeführt wird auf den sozusagen ingenieurtechnisch präzisen Begriff, der Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wird. Und da ist es die Einflussnahme des Ingenieurs in die Landwirtschaft und vor allem in die Bewässerungstechnik. Und wenn man das nun historisch verfolgt, dann hat man gleichsam den Ursprung unserer Zivilisation jetzt unter bestimmten Vorbehalten, in einer Bewässerungstechnik zu finden, eben in Mesopotamien. Kann man sich jetzt fragen, wann man das ansetzen möchte. Ein gutes Datum ist ungefähr 3000 vor Christi, weil da die Schrift erfunden wird in Mesopotamien. Das ist nicht ausschließlich in Mesopotamien, in Indien und China wird sie ebenso in dieser Zeit erfunden, aber die wissen wir sehr viel weniger. Die Mesopotamier haben diese angenehme Eigenschaft gehabt oder vielleicht auch unangenehme, auf Tontafeln zu schreiben, die sich sehr gut in diesem Klima erhalten haben. Und jetzt gibt es geradezu einen Überfluss an Dokumenten, der auch dazu benutzt wird, die Frage des Geldes sehr stark nach hinten zu verlegen. Auch David Graeber hat es getan in seinem allseits bekannten Buch, weil nun in diesen ersten Tontafeln nahezu ausschließlich oder zum Prozentsatz von 90-95% wirtschaftliche Sachverhalte verhandelt werden und vor allem quantitativ beschrieben. Also es werden auch Zahlen verwendet. Das ist der Beginn der Schrift. Man erzählt sich nicht etwas, sondern man zeichnet ganz lakonisch Lagerbestände, Arbeitsrationen, wahrscheinlich auch Tributzahlungen und dann sehr bald auch Schuldverhältnisse auf, weil Schuldverhältnisse natürlich günstig sind, einerseits wegen der Gedächtnisleistung, weil sie ja über die Zeit gehen und zum anderen, um als Rechtsdokument dem anderen vorgewiesen werden zu können, auf diesen Tontafeln auf und hat dann auch, um jetzt gleich alles in einem Aufwaschen da zu erledigen, dann auch sehr bald aus eigenartigen Umständen die Zinsen erfunden. Die entstehen, also die erste Dokumentation von Zinsen ist in einem Streit zwischen zwei Städten, Lagasch und Uma, um so ein landwirtschaftliches Stück und einen Pachtvertrag und da rechnen dann die aus Lagasch, der König aus Lagasch halt enorme Zinsen auf. Was aber das Witzige ist an diesen Zinsen, gleichzeitig mit der Erfindung der Zinsen werden die Schulderlasse erfunden. Also der König sagt zum Bestimmen meistens nach dem ersten, zweiten Regierungsjahr, alle Schulden auf Konsum, Kredite sozusagen, sind erlassen, nicht auf Geschäftskredite. Das ist eine wesentliche Unterscheidung. Und diese Praxis wird dann in Mesopotamien ganz usuell und auch in das Jubeljahr im Jüdischen übernommen, dass dann alle 7 Jahre eben diese Schuld erlässt. Und das ist ein ganz interessanter Fakt, dass mit der Erfindung der Zinsen gleichzeitig die Erfindung des Schulderlasses aus sozialen Gründen vor sich geht. Und jetzt kann man sozusagen da eine Kulturtechnik dran binden, die halt aus diesem mesopotamischen Raum, wo Bewässerungstechnik, also Kanalsystem zwischen Euphrat und Tigris, dazu geführt hat, dass eine enorm produktive Landwirtschaft entstanden ist, nur aufgrund dieses Bewässerungswesens oder wesentlich davon befördert, die es erlaubt hat, auch eine Elite zu ernähren, die nicht mehr tätig war in diesem in der unmittelbaren Bewässerungsarbeit, sondern die zu verwalten begonnen hat. Und aus dieser Verwaltungstätigkeit dann die Legitimation für die permanenten Zahlungen an den Tempel, zunächst an das Tempeladministrationen und Palastadministrationen. Und ich nehme an, die haben dann auch diese ganze religiöse Erzählung erfunden, die dann schließlich abgeschrieben und abgeschrieben und abgeschrieben wird. Also sehr viele, und gerade das Alte Testament, aufgrund der babylonischen Gefangenschaft der Juden, schreibt ja einfach mesopotamische Texte ab. Die Genesis ist abgeschrieben von einem babylonischen Marduk-Mythos, wo sich die Babylonier, nachdem sie wieder aus assyrischer Gefangenschaft sozusagen autonom wurden, dann ihren Marduk, also eine Statue von Marduk heimgeschleppt haben und aus einer Genesis-Erzählung als sozusagen Legitimierung und Freude erfunden haben. Und das ist dann halt dieses Problem, dass diese Erzählungen extrem ideologische Erzählungen sind natürlich, und vor allem dann eine Vertikalität einrichten, die dann nicht mehr einholbar ist, weil, so wie Enough das formuliert hat in seinem Buch, ganz kurz leider nur und ohne Belege, und er hat es in dem Artikel in Lettre Internationale nochmal wiederholt, ansässige Gesellschaften erfinden die Schuld, weil sie aus Gründen, dass sie Techniken übernehmen, Kulturtechniken übernehmen, die extrem erfolgreich sind und Überschuss produzieren, wie diese Bewässerungstechnik, ihren Ahnen dankbar sein müssen, und das verlängert sie dann noch hinten. Das tut man dann irgendwann, hat man dann irgendeinen Gott, der dafür verantwortlich ist. Das sind dann diese Wasserspiele, die da halt in Mesopotamien, also 2 Wassergötter gibt und pipapo. Das ist alles nicht interessant, aber immer wieder dieselbe Erzählung, wie entsteht aus dem Chaos Ordnung. Und wer repräsentiert die Ordnung? Das ist die Elite, und dafür muss man die Elite bezahlen. Und da ist man im Grunde dann sozusagen der Elite immer was schuldig, die dann aber dann vorspiegelt, man sei es den Ahnen, den Göttern oder Gott was wem schuldig, damit sie ihre soziale Funktion da verschleiern können. Das wäre die simple Geschichte.
Ja, ich mache jetzt mal einen großen Sprung ins 19. Jahrhundert, weil in dem Text, den ich für die heutige Begegnung besonders gelesen habe, geht es auch um John Stuart Mill, einen der englischen Denker der politischen Ökonomie. Und in Ihrem Text beschreiben Sie den Übergang von dem ehrenwerten Herrn Kredit zu Daniel Defoes Lady Credit. Und diese Lady Credit wird von Defoe in 2 verschiedenen Texten in sehr unterschiedlicher Weise dargestellt. Einerseits, und da scheint er mit einigen Schriftstellern dieser Zeit in England übereinzustimmen, also Credit wird als das Blut des Handels, also da kommen wir wieder zu dem Thema des Blutes, das ja heute schon öfter erwähnt wurde, also das Lebensblut des Handels dargestellt als das Knochenmark, also all diese sehr biologischen Metaphern, und als etwas eminent britisch-nationales, englisch-nationales. Und dann gibt es aber den anderen die andere Beschreibung von Lady Credit als eigentlich einer Hure, also um es jetzt kurz zu machen. Und sie gehen auf diesen Übergang von dem ehrenwerten Kredit, also von der, sie spielen oder sie beschreiben den Bedeutungswandel dieses Wortes Kredit von eben dem ehrenwerten Kredit zu der Hure Credit. Können Sie uns vielleicht ein bisschen mehr über diesen Wandel erzählen? Also was da passiert ist?
Es gibt so Erzählungen, die wahrscheinlich in Italien entstanden sind, wo ein gewisser Herrkredit tot ist. Das auf Flugblättern im 16. und 17. Jahrhundert wird das oft dargestellt. Kredit ist gestorben, einfach deswegen, weil die Leute nichts mehr zurückzahlen. Dann wird es plötzlich Lady Credit in England und das betrifft dann die öffentliche Schuld, die Staatsschuld. Das ist nach der Gründung der Bank of England, die ja die Staatsschuld ins Private sozusagen übernommen hat und dann gleichsam Garantien abgibt. Und man kann sich das irgendwie, glaube ich, so vergegenständlichen, dass es doch einen Übergang gibt zwischen dem, was englische Historiker die Credit Culture nennen, die im 16. und 17. Jahrhundert praktisch die gesamte Kultur durchzogen hat. Also einfach beschrieben ist es so, dass vom Königshaus bis zum letzten Bettler, kann man jetzt gerade nicht sagen, aber vielleicht auch, alle wechselseitige Kredite, also wechselseitige Schuldverhältnisse eingegangen sind, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil das umlaufende Geld mit dieser Steigerung der Konsumtätigkeit nicht mithalten konnte, weil das ja immer noch gleichsam oder ausschließlich Edelmetallgeld war. Da gibt es Schätzungen von Craig Muldrow, dass der Geldbedarf um 500% gestiegen sei und die tatsächliche Geldproduktion bloß um 36%. Also da klafft etwas auseinander und klassischerweise, das war ja auch in Italien schon so, vermeidet man dann das Hartgeld und geht über zu schriftlichen Vereinbarungen, zu Kreditverhältnissen, die man dann im Clearingverkehr lösen kann, etc. etc. Aber es gibt einen Übergang nun von dieser Credit Culture, die eine Art volkstümliche Kultur ist, sehr regional. Das sind Face-to-Face-Kredite, beim Kaufmann nimmt man halt, lässt man anschreiben und so weiter. Mit dem Switch über die Financial Revolution, das ungefähr um 1700 sozusagen da wechselt, verändert sich nun plötzlich die ganze Perspektive. Dieser sehr regionale, sehr einfache Kredit wird plötzlich zu einer nationalen Frage, weil wie immer halt Nationen sich durch Kriege verschulden. Gleichzeitig gibt es einen sehr hohen privaten Reichtum, was Kriegsgewinnler gibt, die dann anfangen zu spekulieren. Das ist dann der South Sea Bubble, also nach dieser ersten Tulpenspekulation, die ja eher so mittlere Schichten, die ja ganz kurz war, gibt es nun den, und da war Defoe auch beteiligt, weil er ja für einen Tory-Politiker geschrieben hat, gibt es nun die obere Gesellschaft und das Parlament ergreifende Korruption, kann man es auch nennen. Es wird eben eine Südseegesellschaft erfunden, die es gar nicht gibt und wo halt dann die Aktien und wo alle mitspekulieren und sie im Grunde, also der Sekretär der Admiralty spekuliert mit dem Geld der Admiralty und viele Politiker machen das auch und sind dann natürlich interessiert, dass der Skandal nicht so dramatisch wird wie John Law gleichzeitig in Frankreich, weil eben die politische Korruption da sehr viel intensiver verwoben ist. Und das macht nun diese höchste Figur des Kredits, die Lady Credit, die für die Britannia steht, nun so zweifelhaft. Ne? Und ja. Defoe beschreibt sie dann in der Roxana und Moll Flanders ist auch so ein Problem, halt in dieser Vermischung, wie Kapitalinteressen nun plötzlich das öffentliche Interesse übernehmen und wie alle ganz rasend da zu spekulieren beginnen in dieser Erwartung hoher Spekulationsgewinne.
Also der bereits erwähnte John Stuart Mill ist ja besonders bekannt für sein Buch On Liberty. Und was mich besonders interessieren würde, wäre also die Zeitgenossen von John Stuart Mill, wenn sie diesen Titel hörten, konnten nicht anders als auch an den Sklavenhandel erinnert zu werden. Da wollte ich Sie fragen, ob wie denn die, also mit Notwendigkeit wurde die Frage der Sklaverei eigentlich dort mitgehört. Und deswegen wäre es für mich eine interessante Frage zu wissen, inwiefern der internationale Sklavenhandel in diesen Diskursformationen um John Stuart Mill herum mitspielt. Denn er ist ja auch bekannt dafür, dass er als erstes Mitglied des britischen Parlaments zum Beispiel sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt hat, war eigentlich sehr progressiv für seine Zeit. Also wie würden Sie den internationalen Sklavenhandel in dieser Kreditwirtschaft des 19. Jahrhunderts lokalisieren?
Nach meinen historischen Kenntnissen war für England die Debatte schon gelaufen. England hat sich, glaube ich, ab den 1830er Jahren von dem Sklavenhandel in Richtung Verbot des Sklavenhandels bewegt. Und diese Schrift On Liberty ist ja relativ spät, ich glaube 1858 oder so ist sie erschienen. Ja. Und noch dazu war ja seine geliebte Harriet Taylor die Hauptautorin und dann beklagte er auch am Grab den Verlust, den er da erlitten hat, sowohl seiner Liebe wie auch der Autorenschaft von ihr und schwört ja nie mehr wieder diesen Text umzuschreiben, was er bei anderen Texten dauernd gemacht hat. Und ich würde sagen, es ist eher jetzt sozusagen eine Entdeckung oder eine Transferierung, dass nun John Stuart Mill gerade in diesem Harm Principle, das ja so das Zentrum von On Liberty ausmacht, eine Art Verallgemeinerung der Sklaverei jetzt in diesem Leid zufügen, in dem, schreibt er dann wenig später, On the Suppression of Women, also diese ganze Geschlechterfrage da entdeckt. Was ihm ja dann späterhin ganz kuriose Kritiken eingetragen hat, ne, weil Freud war ja Übersetzer von dieser James Mill, also dieses Buches da, in der Compass-Ausgabe und schreibt dann in seinen Brautbriefen, wie blöd dieser John Stuart Mill ist, der glaubt, die Frauen könnten selber für sich sorgen. Ne? Aber du, mein Schätzchen, du weißt ja, du hast da gar keine Zeit, du musst ja putzen und kochen und so weiter. Ne? Also John Stuart Mill war schon um einiges progressiver als dann solche Kritiker. Jetzt das andere Progressive hinten angestellt, das Freud möglicherweise. Hat er dann auch seinen Irrtum irgendwie eingesehen, das weiß ich nicht. Aber da war John Stuart Mill doch jemand, der sozusagen diese Herkünftigkeit, und er war ja, wenn man so will, als Ökonom berühmt oder berüchtigt gleichzeitig, also seine Ökonomieschrift ist noch auf, ich glaube 1848 erschienen, diese zwei Bände, war in einem sozusagen nicht nur bloß moralphilosophischen, sondern explizit politischen fortschrittlich Liberalen, man kann ihn natürlich nicht als Neoliberalen bezeichnen, und er in angelsächsischen Raum, das werden Sie wahrscheinlich besser wissen als ich, ist John Stuart Mill und gerade der Text on Liberty ja sozusagen immer noch ein ausgesprochener Referenzpunkt für politische Diskussionen, was er bei uns leider nicht ist. Im sozusagen deutschsprachigen Raum hat John Stuart Mill weder als Ökonom, da hat ihn Marx vernichtet, kritisiert unter anderem, noch als Philosoph, politischer Philosoph irgendwie von Belang oder höchstens als Reimport.
Dann noch, die Zeit ist in 2 Minuten, wir haben noch 2 Minuten, also, die können wir noch nutzen. Und meine Frage wird sicher zu groß sein für 2 Minuten, aber in Ihrem Text zitieren Sie Georg Simmel, der die Gesellschaft als einen, ich zitiere, riesigen kollektiven Vertrauen und Versprechen Mechanismus beschreibt, in dem es enorm wichtig ist, dass wir die Wahrheit sprechen und dass in der Kreditwirtschaft die Lüge einen wesentlich existenzielleren Stellenwert gewonnen hat, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und meine Frage an Sie, Würden Sie sagen, dass Simmels Diagnose zu der heutigen Kreditwirtschaft immer noch passt? Vor allen Dingen mit den sogenannten Futures, wo es ja wirklich, also wo die ganze Begrifflichkeit von Wahrheit und Lüge vielleicht eigentlich verfehlt ist.
Naja, einerseits kann man Defoe anschließen, der in seinem Complete English Tradesman geschrieben hat, der Kredit ist für den Kaufmann die wichtigste Ware, die er zu verkaufen hat, die Glaubwürdigkeit. Ohne die Glaubwürdigkeit hat er verloren sozusagen und das beruht auf Honest, klarerweise. Und das kommt aus der Credit Culture aus dem 17. Jahrhundert. Nun ist aber so, dass in dem Maße, wie sie die Sachen anonymisieren, man immer mehr sozusagen Mechanismen und maschinenhafte, also zum Beispiel in der ganzen Finanzmathematik, maschinenhafte Modelle zum Einsatz bringt, die natürlich scheinbar die einzelnen Entscheidungsträger jetzt moralisch und so weiter entlasten, weil sie einem Mainstream folgen. Und daher kann das moralisch nicht verwerflich sein, wenn alle diese Erzählung glauben und man handelt nach der Erzählung, was soll da dann falsch sein? Das ist die kürzeste Version von Antwort jetzt.
Ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist um. Ja. Ich danke Ihnen herzlich.
Danke. So, danke schön.